Nico, abseits ist, wenn der Schiri pfeift.
Aber ey, Pillow, ich sag dir ganz deutlich, wir haben genügend Potenz für die Bundesliga.
Ja, was soll ich dir sagen? Dann spielen wir halt hinten dicht, vorne hilft der liebe Gott. Also.
Und weißt du, wann wir am besten spielen, Pillow? Wenn der Gegner nicht da ist.
Wichtig ist auf dem Platz, der Fußball-Podcast mit Nico Backspin und Onkel Pillow.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen wunderbaren Folge
des mehr
wahrscheinlich allerbesten Fußball-Podcasts, den es jemals mehr, auf dieser Welt gegeben mehr. Hat. Denn hier
Simon Zerode, oh oh, oh. Simon Zerode, oh oh.
Ich weiß noch nicht, ob es schon Lieder auf Marvin Ducksch gibt, aber ich sag euch nur zwei Worte. Azalee. Na, wir warten ab. Herzlich willkommen bei Wichtiges auf dem Platz. Mein Name ist Nico Backspin, bei mir die gut gelaunten Onkel Pillow und Peter Backspin. Schön, dass du dabei bist, Peter. Du musst dafür sorgen, dass heute hier einigermaßen Struktur drin ist in dem Bums. Denn Pillow kriegen wir nicht eingefangen, glaube ich. Ich sage, wie es ist.
Ach Quatsch. Ich tue, was ich tun kann.
Ach Quatsch.
Du warst im Stadion, ne?
Ich war im Stadion mit samt Ehefrau an unserem Hochzeitstag, ja. Jetzt denken Menschen so, oh, da sind so komplett Bekloppte, die dann im Pärchen-Look Trikot da auftauchen.
Aber ich würde gerne gleich noch eine Frage, die können wir gleich der Community stellen. Kannst du versuchen, so daraus jetzt so ein Ding zu machen? Du beantwortest es nicht. Ich habe eine Frage an euch da draußen. Pillow hat seinen Hochzeitstag, den diesjährigen, auf Schalke in der Jelsenkirchen-Arena verbracht. Glaubt ihr, hat er auch in der Kapelle im Stadion geheiratet? Ja? Oder nein?
Ja, und warum 2015?
Bitte hier in diesem Fragekarton da mit Ja oder Nein beantworten. Die Auflösung dieser Umfrage kriegt ihr in der nächsten Woche in der neuen Folge. Nee, war Spaß. Du hattest auf jeden Fall viel Spaß da im Stadion, ne? Und ey.
Ja. Man muss auch fairerweise dazu sagen, um das ganze Bild mal so ein bisschen anders darzustellen. Wir haben unseren Hochzeitstag dieses Jahr über 3 Tage lang gefeiert, in einem gesamten Wochenende. Und ein Teil davon war halt der Stadionbesuch. Und das war, glaube ich, das zweite Mal in ihrem Leben, dass meine Frau in einem Bundesliga- oder Zweitligastadion in dem Fall war. Ich glaube aber, dass sie beim 3-1 in der 90. Minute und dem dazugehörigen emotionsgeladenen Ausbruch nicht nur der Fans, sondern tatsächlich auch von Terodde selbst, das sieht man ja auch nicht so oft, dass er sich mal beim Torjubel richtig gehen lässt. Ich glaube, da hat die ganz gut verstanden, warum wir alle immer wieder ins Stadion rennen und warum wir da so hinterher sind. Aber kommen wir später nochmal zu.
Hat sie auch gejubelt?
Ja, so, ja, jetzt nicht wie ich, aber die hat sich gefreut, ja. Aber die hat jetzt nicht, ja,
ja. Und hat sie dir dann wieder geholfen, damit du dein T-Shirt wieder anziehen kannst, oder?
Ja, das war A, ein Pulli und B, war das die ganze Zeit an. Ich war okay. Ja, wie gesagt, ich saß auch auf der Haupttribüne in der vierten Reihe, da schickt sich das ja jetzt auch nicht so. Da war das Kanapé und so, ne?
Ja,
das schickt sich ja jetzt, das jetzt auch nicht so blank zu ziehen, von daher.
Ja, ich vergaß.
Aber komm mal im Zweitliga-Block nochmal zu.
Ja, das ist ja ein fließender Übergang hier. Wir haben natürlich jede Woche auch von euch noch ein bisschen Feedback erhofft. Und ein paar Anmerkungen. Ich würde jetzt gerne, Peter, mit dir ins Detail gehen, was Transferoptionen von Werder Bremen angeht, denn wir sind ja rich as fuck gerade, können ganz viel Geld ausgeben und haben ja schon 2 grandiose Transfers gemacht. Was wird mir vorgeschlagen? Kannst du mir da was sagen? Oder reden wir wieder mal nur über Schalke 04 in deinen Kommentaren, die komischerweise unser Redakteur, aka Schalke 04-Fan, immer dementsprechend aussucht, möchte ich an dieser Stelle mal betonen.
Nee, klar, können wir drüber reden.
Bist du nicht drauf vorbereitet? Komm, scheiß drauf, red über Schalke. Aber komm, Leute, tut mir den Gefallen, schreibt dir mehr Sachen über andere Feinde und über Werder Bremen, holt mich mit ins Boot, damit ich auch mal was zu den Kommentaren sagen kann und nicht immer nur hier Schalke-Fanclub-Gruppe Westfalen, Aachen, Herne, Gelsenkirchen, West hier oder was?
Das ist halt ein Quantitätsthema, ne?
Ja, es geht eben nicht immer um Quantität, Pillow.
Ja, pass auf.
Inklusive der 24 Transfers, die ihr schon in diesem Sommer gemacht habt.
Jan schreibt uns auf Instagram, moin Peter, Nico und Pillow. Als erstes würde ich euch bitten, das Intro zum Podcast abzuändern, da Nikos Satz bezüglich der Bundesliga-Potenz von Werder jedes Mal wieder schlechte Laune macht.
Ja. Und Scheiße, da habe ich gar nicht
guter Ansatz.
Wir müssen ein neues Intro machen.
Ja, eigentlich bräuchten wir doch eh zu jeder Staffel neu. Machen wir uns mal nichts vor, da waren wir einfach zu faul für. Aber ja, von dem aus dem Aspekt habe ich das noch gar nicht gesehen. Danke für den Hinweis. Schauen wir mal. Vielleicht auf nächste Woche wird ein bisschen enger, aber in 2 Wochen sollten wir neuen haben.
Hm. AKA Winterpause. Also und weiter, was hast du noch?
Und weiter schreibt er, pass auf, deine Bremen-News. Außerdem würde mich noch interessieren, ob ihr für Friedel, sollte der Wechsel scheitern, irgendeinen zurück in die Mannschaft seht. Wie beim Arrest damals, oder ob er bis zum Winter auf der Tribüne sitzen sollte.
Also, da kann ich live aus dem Ticker berichten, Friedel bleibt in Bremen, ist offiziell bestätigt, das heißt, er wird ein Teil dieser Mannschaft und auch seine Rolle spielen, da bin ich mir nämlich ziemlich sicher. Warum das Ganze abgelaufen ist, kann ich beim besten Willen nicht sagen. Ich habe den ja also ab und zu ein bisschen persönlich kennengelernt, ab und zu mal so ein bisschen Kontakt gehabt, wie man das halt so auf solchen Wegen wahrscheinlich mit so einem Fußballprofi haben kann. Und das passt alles überhaupt nicht in das Bild, das ich hatte. So. Und dementsprechend war ich natürlich ein bisschen schockiert, weiß aber, dass er jetzt das nächste Mal auch wieder die Raute auf der Brust tragen wird und sich wahrscheinlich jetzt so einspielt, dass er zur Halbserie wechseln kann.
Ja. Dem hab ich nichts hinzuzufügen.
Alles klar.
Was hast du noch?
Wir haben noch 2 kleine Lacher, die ich noch so mitnehme, um die Stimmung weiter aufzulockern. Lucky schreibt.
Ein Glück sind wir ja heute so steif hier.
Ja, genau.
Intro, ne? Und so sortiert.
Erst macht er ein paar Komplimente, danke dafür. Und dann schickt er uns das Fundstück der Woche, hat er uns vergangenen Dienstag geschickt. Ein Zitat von Rodriguez in seinem Twitch-Stream, der sagt, am Wochenende werde ich nicht spielen, ich weiß nicht einmal, gegen wen Everton spielt, kannst du es mir bitte sagen?
Rames, ne, meinst du?
Ah ja, sorry, ja.
Ja, Rames Rodriguez, ja, ich hörte auch davon, ja.
Ja, herrlich. Ja. Wie finden wir das?
Großartig. Wenn er dann ähnlich performen würde wie Max Kruse, dem das ja vielleicht auch passieren könnte, Chapeau tut er, glaube ich, nicht, ne, insofern... Vielleicht streikt er sich auch raus aus dem Verein und das macht er live in Twitch-Streams oder so.
Ja, also skizziert mal wieder. Finde ich das schon denkbar fragwürdig, wenn ein Premier League-Profi in dem Fall noch Zeit hat für großartig Twitch-Streams oder so, ne? Also da bin ich schon wieder, vielleicht bin ich auch einfach zu altmodisch für sowas.
Das skizziert mal wieder. Du hast mit Podcast wieder. Erst angefangen nach der aktiven Spielerkarriere.
Ja, das ist
richtig. Ist richtig. Und ich war auch nie Profi, ne? Also das muss man schon.
Also für Gelsenkirchen der Kreisklassenverhältnisse warst du bestimmt
ja,
Profi.
Ja, Mann, hört auf, jetzt dazwischen zu labern. Du weißt genau, was ich meine. Weißt du, also ich höre da ja eine Beschwerde raus, dass er nicht genug spielt. Dann mach vielleicht mal ein bisschen weniger Twitch und geh ein bisschen mehr auf den Trainingsplatz, so blöd, Mann. Vielleicht spielst du dann auch öfter. Das ist ja, weißt du, lass mich nicht anfangen, ey, ganz ehrlich.
Ja, komm, mach schnell weiter.
Alle immer eine Erwartungshaltung, weil sie in irgendeiner Weltmeisterschaft mal irgendein Tor aus 25 Meter geschossen haben, dass ihnen jetzt die ganze Welt zu Füßen liegt. Das ist so weit weg von der Realität wie Schalke und Bremen gerade von der ersten Bundesliga. So,
das,
Punkt.
Es waren 18 Meter und das war zentral vom Tor, aber er war hübsch.
Ja, war eine super Bude, so soll sie gehackt legen, ganz ehrlich. Mach doch komplett Twitch.
Aber da hat, glaube ich, auch Miro Klose noch bei Werder gespielt, glaube ich, als er die gemacht hat, oder?
Ja, ich sag ja, das ist weit her. Naja, egal.
Komm, dann schließen wir die Einleitung damit ab. Ein anderer Jan hat so ein herrliches Video geschickt von Antonio Rüdiger, wie er mit seinen Kollegen in der Umkleide tanzt und hat dazu geschrieben, ob Antonio Rüdiger wohl den PR-Berater gewechselt hat. Finde ich ja herrlich. Ich denke mal, er spielt darauf an, auf das, was wir auch mal gepickt haben als Moment der Woche, als Fundstück der Woche, wo er zusammen vor der Pressekonferenz ein bisschen rumalbert.
Schreibt doch mal Antonio Rüdiger an. Ob er nicht mal Bock hat, bei uns im Podcast vorbeizukommen.
Ja.
Wir machen es noch besser. Pillow, du bist ja recht erfolgreich in deinen Ansagen und deiner Direktkommunikation mit Fußballprofis so im europäischen Spitzenbereich. Kannst du nicht einen weitergehen und versuchen, Toni Rüdiger für uns zu gewinnen?
Soll ich schon mal anschreiben? Aber ich kenne den gar nicht. Ne? Wir haben noch nie irgendwie in irgendeiner Art und Weise
Dann machst du über die Insta-Story.
Boah, Digga, weißt du, wie anstrengend
das war? Boah, mach eine Woche Pause und dann wieder.
Aber dann da kurzes Update, kurz abholen und Update. So, was hast du gemacht, warum und wie ist es ausgegangen?
Ja, wir hatten in der letzten Folge gesagt, irgendwie, eigentlich wollten wir Lionel Messi im Podcast holen oder so, ne? Und dann haben wir uns, ich weiß ja selber gar nicht mehr genau, dafür umentschieden, ey, lass lieber Cristiano auf dem Helm gehen, angelehnt an, auch und durchaus inspiriert an, den großen Hannibal, der seinerzeit Pididi-Ansagen gemacht hat. Damals noch auf Facebook, der dazu Aral-Tank-Sterne kommen soll. um zu klären, dass es gibt Diss-Track.
Komm mal, Aral, bitte.
Aber so Lampididi. Und angelehnt an Lampididi habe ich dann, hab mich spontan der Drive ergriffen, weil das waren dann auch genau die Tage, wo rauskam, hier, der will weg von Juve, aber kein anderer Verein macht ein Angebot. Und dann, ja, wie ich ja damals mal gesagt hatte, kann ich das nicht akzeptieren, wenn ein Frank Baumann sagt, oder wenn ein Mann, was losgelöst von Namen, wenn ein bezahlter Profi Manager eines Profifußballvereins so sich hinstellt und sagt, ja, haben wir jetzt kein Geld, können wir nichts machen, müssen wir abwarten und Tee trinken, da ich das nicht akzeptieren kann, sondern dass man dann kreativ werden muss. Und das habe ich mir dann mal auf die Fahne geschrieben und habe mal ein paar kreative Gründe hervorgeholt und via Instagram-Story an meinen alten Freund Cristiano weitertransportiert, in der Hoffnung, dass er sich dazu bereit erklärt, die nächsten 2-3 Jahre auf Schalke zu spielen. Und ich hatte für Samstag, wenn ich im Stadion war, hatte ich noch ein paar richtig gute, ey, um ehrlich zu sein, mir schon ausgedacht. Leider hat er dann schon Freitag bei Man United unterschrieben, was ja dann irgendwie gleich auch nochmal so ein bisschen Thema ist bei uns im internationalen Block.
Ja, ist prinzipiell eine ganz gute Sache. Wäre dann jetzt ja schon ein Ansatz, es vielleicht nochmal neu zu versuchen und Kollege Toni Rüdiger zu uns im Podcast zu holen. Also ich bin zuversichtlich, dass du das hinkriegst, ehrlicherweise.
Ja, da brauchen wir eine Strategie. Jetzt mit Cristiano war und wahrscheinlich ist er daran gescheitert, das war einfach mal so ins Blaue rein, ohne große Vorbereitungszeit. Für Toni Rüdiger, weil das ist mir ehrlich gesagt auch viel wichtiger, dass Toni Rüdiger bei uns im Podcast kommt, als dass Ronaldo, der alte Rentner, auch auf Schalke gespielt, ja. Von daher, lass mich da mal ein bisschen drauf rumdenken und ein bisschen was vorbereiten und dann, die müssen das nur einmal sehen, dann kommen die auch, ne? Die müssen nur einmal reagieren, egal ob Ronaldo, wenn die einmal sich ins Gespräch mit mir einlassen, kommen die nicht mehr raus, dann sind die jede Woche im Podcast ist er dann.
Jetzt hat das Ganze, was du da veranstaltet hast, aber jetzt nicht dazu geführt, muss man ja ehrlicherweise sagen, dass Cristiano Ronaldo zu Schalke 04 wechselt. Dafür hast du aber Kabak, Otschipka und wen hast du noch vergrault? 3 waren es, glaube ich, jetzt am Wochenende, ne? Sind nur 3 auf einmal gegangen.
Arid,
quasi alle vom Hof gejagt. Direkter Übergang dann lass uns direkt dahin. Bist du glücklich mit der Transferpolitik des großen FC Schalke 04 jetzt kurz vor Toreschluss? Wenn ihr das hier hört, ist das ja schon durch. Das heißt, die letzten 6 Transfers von Schalke, die können wir euch jetzt gerade noch nicht liefern, die bis morgen noch kommen.
Ja, morgen ist Deadline Day, also morgen im Sinne von jetzt, wo wir gerade aufnehmen, nämlich Montagabend, 20.39 Uhr haben wir gerade. Morgen ist Deadline Day und ich weiß jetzt schon, dass ich leider nicht dazu kommen werde, das über den Tag so ein bisschen zu verfolgen, weil ich sehr, sehr schade finde. Das lässt der Hauptberuf gerade nicht zu. Aber ja, bin ich Stand heute mit der Transferpolitik von Schalke zufrieden. Ja, also ich glaube, sich da jetzt groß beschweren wäre vielleicht schwierig, ne? Also ich glaube, man muss halt mal alles so ein bisschen realistisch einordnen. Wir haben, weiß ich gar nicht mehr, wie viele noch in 20 Spieler losgeworden haben. Weiß ich auch nicht mehr, 15, 16 oder so neue verpflichtet, die mehr oder weniger auch schon ganz gut miteinander funktionieren. Ich persönlich hätte natürlich gerne, aber da rede ich mir jetzt auch den Mund fusselig und da wiederhole mich zum wer weiß wie vierten Mal, ich hätte gerne die Flügelposition doppelt besetzt, also einmal defensiv und einmal offensiv, weil das ist nach wie vor ein Problem für mich, auch kommen wir vielleicht nachher nochmal zu, wenn wir auf das Spiel von letzten Samstag ein bisschen genauer eingehen. Da war nämlich auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen und eitel Sonnenschein. da aber das System Gramozis und das, was da gerade aufgebaut wird, diese doppelten Flügelpositionen nicht beinhaltet oder nicht berücksichtigt, musst du dafür, mein Gott, da musst du zufrieden mit sein, oder? Also wir haben jetzt da einen Terodde, einen Bülter geholt, das ist ja eine komplett neue Mannschaft und die hat auch zumindest auf dem Papier die Qualität, im oberen Drittel mitzuspielen, da jetzt hinzugehen und dann jetzt noch groß anfangen zu meckern und das brauchen wir und das brauchen wir und das brauchen wir. Ich glaube, das wäre dann auch irgendwann ein Stück weit vermessen aufgrund des einen einzigen Transferfensters, was du jetzt Zeit hattest. Und ohne jetzt Frank Baumann wieder unnötig schlechter dastehen zu lassen, als er eh schon steht, siehst du ja halt auch, wie es auch laufen kann und damit wäre ich deutlich unglücklicher.
Aber wir haben ja denn wie hat's Tobi Escher mir erklärt, den Simon Terodde in einen Tick schlechter gekauft für horrend viel Geld, aber immerhin vom direkten Konkurrenten und damit jetzt am Wochenende auch gleich schon mit 2 Hütten und 2 Mal Pfosten jemanden, der offensichtlich dieser ganzen Mannschaft ein ganz anderes Selbstbewusstsein reingepfeffert hat. Und ich sag euch, wie es ist, Leute, ihr wisst ja selber, ihr seid hier quasi meine, ein bisschen so meine Werder-Therapiegruppe hier, ne? Also ich habe alles von mir ferngehalten in den letzten Wochen. Im Prinzip seit Abstieg halte ich emotional, ich und Fußball, keine Emotionalität. Dieser Name, diese zweite Halbzeit da, ne? Die hatte mich auf einmal. Und dann kommt auch noch Azaleh rein und ich sag dir, lustig, ein sehr, sehr enger Freund von mir guckt auf der Zone seit Jahren immer nur französische zweite Liga und italienische zweite Liga, warum auch immer. Mhm. Und der, als der den Namen Azaleh gehört hat, hat er gesagt, geiler alter Schwede, du hast einen überragenden Mann, habt ihr da geholt. Und sich so, wenn du das sagst, nie vorher von dem gehört. Ich habe auf einmal Bock und denk mir jetzt, wenn Baumann jetzt in dieser Periode, die er jetzt noch hört, noch zwei Leute holt, hat er auf einmal einen richtig, richtig guten Job gemacht.
Ja, das würde ich anders sehen. Aber wir müssen ja nicht immer einer Meinung sein. Und da du in einem Moment,
wo neuer Stürmer kommt. Das war auch mit dem Augenzwinkern gemeint.
Ja. Wo, okay, gut. Hatte ich so nicht verstanden. Bei dir weiß ich manchmal nicht. Ich habe als damals der Gunnar damals hier in der letzten Staffel aufgedeckt hat, was du doch für ein Schönredner bist, wenn du um Werder Bremen geht. Und dass die wirkliche Meinung der Fans da draußen in Bremen und um Bremen herum eine ganz aber andere ist als deine. Seitdem bin ich da manchmal ein bisschen skeptisch, wie du was meinst. Aber dass du in einem Moment, wo du einen neuen Stürmer holst und der trifft doppelt in der ersten Begegnung und hätten auch ein oder zwei mehr machen können, dass du da auf einmal wieder Bock auf Bremen hast, ja, das ist so ein bisschen selbsterklärend. Ne? Charlie Neumann hat damals mal bei uns auf Schalke gesagt, in schlechten Zeiten müsste Schalker sein, in guten Zeiten haben wir genug davon.
den hier zu drücken, ist der größte Bullshit, das weißt du selber, ne?
Ja, ich hab den ja nicht dir gedrückt, ich hab den einfach nur mal über unsere Köpfe gegangen. So. Ja. Den einen Kritikpunkt, den ich aber auch auf Schalkes Transferpolitik diesen Sommer ausrollen muss, mit so ein bisschen, also bei euch viel schlimmer als bei uns und wohlwissend, dass das in der kurzen Zeit alles nicht so einfach war. Aber was macht ihr denn in erster Linie, wenn Marvin Ducksch sich nächstes Spiel für 5 Monate verletzt? Oder wenn bei uns sich ein Thomas Ovejan, der, weiß ich nicht, ich glaube, die eine Hälfte der Tore bereitet Terodde vor und die andere Hälfte Ovejan, ist jeder Standard gefährlich und wir haben nur diesen einen linken Flügelspieler. Was machen wir denn, wenn der sich verletzt? Weißt du? Also das Thema Breite sehe ich bei euch noch viel kritischer als bei uns, aber das wäre so auf Schalke bezogen der einzige Kritikpunkt, den ich jetzt noch hätte, aber ich weiß nicht, auf wie hohem Niveau ich da mecker.
Ja, ich wollte gerade sagen, ihr habt doch 46 Spieler im Kader, da ist sogar noch Breite im Kader
vorhanden. Aber nicht auf, da hast du dann wieder irgendwelche Jugend, ja, okay. Ja, mag ja sein, vielleicht reicht das ja.
Ja, und bei Bremen würde ich dann direkt kommen mit, und das ist auch mit einem kleines bisschen Augenzwinkern gemeint, aber dann sitzt er ja immer noch Füllkrug auf der Bank, der ja die Hoffnung im Bundesliga-Kader war. Insofern sollte er, wenn er sich jetzt ein kleines bisschen beruhigt hat, nicht mehr zu schlecht für die zweite Liga sein.
Nur ich glaube, da sind wir dann aber wieder bei Schönreden. Ne? Das war letzte Saison, als ich dir mal gesagt habe, das ist ein Pfeife, der kann nichts, aber das der Mann, der euch zum Ruhm und Erfolg führt, das ist eine Wurst und das wird auch in der zweiten Liga bleiben. Sorry.
Ja, sind wir gespannt.
So oder das so. Hast du ja gerade selber gesagt. Also wenn du den als mit einem Augenzwinkern als Alternative nennst, dann...
Dann heißt es, dass wir einfach immer noch weit weg davon sind, eine Mannschaft zu haben, die irgendwie eine Rolle in der zweiten Liga im oberen Drittel mitspielen kann. Das ist das, was ich meine.
Und das würde ich aber heute noch gar nicht sagen wollen, weil auch da kommen wir gleich noch zu.
Können wir direkt überleiten, denn wir wollen ja an dieser Stelle...
Weil die Wahrheit ist, ihr habt einen Punkt mehr als wir, ne?
Ja, genau. Wir sind nämlich gefühlt zwar immer noch Letzter in dieser Konstellation, in diesem Podcast, aber
seid ihr nicht?
Rein tabellarisch sind wir quasi, ich nenne es mal so Regensburg-Jäger Nummer 3 oder so, aber auf jeden Fall sind wir oben mit dabei.
Platz 7, 8 Punkte.
Und das ist das, was wir nämlich heute mal ein kleines bisschen besprechen wollen, nämlich da hat mein guter Freund Pillow quasi mal so ein Auge drauf werfen wollen, wie sich diese Tabelle eigentlich gerade so zusammensetzt. Denn dir ist was aufgefallen? Kannst du es versuchen, in Worte zu fassen?
Ja, ich hatte mich ja vorhin im Vorfeld schon so ein bisschen schwer getan, das, was ich damit wirklich meine, in Worte zu fassen. Ich meine nochmal einen zweiten Anlauf. Mir ist eigentlich erst gestern, nach dem Bremen-Spiel und so, dann, als ich mal einen Blick auf die Tabelle geworfen habe, weil ich eigentlich in den ersten 10, 15 Spieltagen in der zweiten Liga tunlichst vermeiden wollte, aber dann habe ich ja doch gemacht. Mir mal aufgefallen ist, und ich würde das jetzt mal mit so ein bisschen, aber das ist ein abwertendes Wort und so meine ich das aber gar nicht. Vielleicht benutze ich statt das Wort Inkonstanz das Wort Ausgeglichenheit in der zweiten Liga. Wenn wir jetzt mal von Stand heute gesehen 72 Stunden zurückdenken, also vor Samstag 20.30 Uhr, als Schalke gegen Düsseldorf gespielt hat und dann einen Tag später Bremen gegen Hansa Rostock gespielt hat, mal zurückdenken, da waren Bremen und Schalke schon, oh, da haben wir schon mehr mit dem Abstieg zu tun, als mit alles, was oben zu tun ist, oh, und das kann nur nach hinten losgehen. Und ich habe mir auch vor dem Spiel hingestellt, gesagt, kriegen wir heute nochmal 3 oder 4 Stück, haben wir Sonntag zum Mittagessen schon keinen Trainer mehr. So, und dann gewinnen wir das Spiel 3-1 und Bremen gewinnt sein Spiel 2-0 und auf einmal sind wir 3 und 4 Punkte, wenn ich richtig rechne, hinter dem ersten Aufstiegsplatz, ne? Also dem dritten Platz, der dann für die Relegation berechtigt ist. Und ich glaube, dass das, korrigiere mich, wenn ich das einen falschen Eindruck habe, weil du verfolgst die zweite Liga seit Jahren mehr als ich. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das durchaus ein Thema ist, was sich auch noch bis zum 15., 20., eventuell sogar 25. Spieltag durchziehen kann, dass du in der zweiten Liga ganz selten eine oder noch weniger 2 oder 3 Mannschaften hast, die irgendwie von erste Spieltag aller Bayern München, Leipzig, Wolfsburg, Dortmund in der ersten Liga irgendwie durchmarschieren und dann so die ersten, ja, sagen wir mal 2 bis 4, der erste Platz in der Bundesliga sind immer weg, aber du weißt, was ich meine, das unter sich ausmachen und alle anderen haben schon am 10. Spieltag nichts mehr mit irgendwelchen Ambitionen nach oben zu tun. So, also da habe ich gerade einen ganz, ganz anderen Eindruck von der zweiten Liga gewonnen und der geht eher so in Richtung am Ende kackt die Ente, ne?
Herzlich willkommen in der zweiten Liga, kann ich da nur ganz kurz sagen. Und die ausführlichere Version ist, kann ich mal kurz einen Rückblick in die letzte Saison machen. Denn wenn du dir angeguckt hast, wer in der Saison, was war es dann, 2021 Aufstiegskandidat war, dann waren es nur für wirkliche Experten im erweiterten Kreis, die Jungs aus Bochum, vom VfL Bochum, auf gar keinen Fall die Mannschaft von Greuther Fürth und schon für einen engeren oder einen größeren Kreis im Zweifel auch Holstein Kiel, weil die Jahre vorher auch das gut gemacht haben. Aber die Hauptkandidaten waren Düsseldorf, Hannover, Hamburg und vielleicht, da wahrscheinlich sogar weniger Nürnberg, so die üblichen großen Namen, die da rumstehen. Und keiner von denen, bis auf den HSV, der dann ein bisschen länger mitgespielt hat, hat wirklich ernsthaft was mit dem Aufstiegskampf zu tun gehabt. Ja, ja. Und dazu kommt halt die Konstellation in dieser Liga, dass du halt aufgrund der Leistungsdichte, und die hängt damit zusammen, dass der Fußball dann doch recht simpel ist und mit ein paar guten Spielen und haben einen guten Kompaktheit und einer guten Idee, du halt wie St. Pauli letztes Jahr in der Hinrunde abkackst und eigentlich Abstiegskandidat bist und den Trainer rausschmeißen musst im Spätherbst, Frühwinter und die Rückserie der als beste Mannschaft einläufst und eigentlich mit 5 Spieltagen mehr noch im Aufstiegsrennen hättest mitspielen können. Diese Enge macht es halt schwierig. Es gab, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr, das kann Peter vielleicht nochmal raussuchen, das ist ein bisschen schwierig, aber es gab mal das eine Saison, ich glaube, das war vorletzte Saison, wo es gefühlt am irgendwas 32. Spieltag waren es 6 Punkte zwischen Relegation oben und Relegation unten. Vielleicht waren es 8 oder irgendwie sowas, aber es war so krass eng.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Es gibt unten im Abschiedskampf gab es Jahre, wo du wirklich als Tabellenzwölfter am 33. Spieltag immer noch nicht sicher warst. Oben dünnt es sich immer mal so ein kleines bisschen aus. Da haben dann doch immer Mannschaften sich ein bisschen durchgesetzt, was Starke gegeben hat. Aber, und lange Rede, will ich jetzt zu dieser Saison kommen, das wird richtig krass, denn keiner hat Jahn Regensburg auf der Liste gehabt. Und lass uns mal abwarten, wie sich das für die entwickelt. Aber Jahn Regensburg, Paderborn und Dresden auf den ersten 3 Plätzen ist auf jeden Fall davon, also wenn du das getippt hättest, dann hättest du viel Geld gewonnen.
Ja, und ich glaube auch nicht, dass sich das so bis Ende, ohne den 3 Mannschaften jetzt so nahe zu treten zu wollen, aber dass da vielleicht wird einer bis zum Ende irgendwie ein richtiges Wort mitsprechen, aber da glaube ich schon eher nicht, dass das Regensburg sein wird. Aber werden wir sehen. Also, und ehrlich gesagt ist halt ein Faktor, der mir noch mehr Bock auf die Saison macht, ne?
Ja, aber das ist das, was ich meine. Also rein fußballerisch, rein vom Paket hier ist diese zweite Liga total krass. Und wenn du dieses, was ich ja gerade so mache, diesen Panzer von, ach, es ist zweite Liga und alles scheiße, abschüttelst, und dich dann ein bisschen damit beschäftigst, guck dir das mal an. Also ich gehe ein bisschen in die Tabelle rein mit euch, ne? Regensburg, Paderborn, spannend da oben. Mal gucken, wie sie sich weiterentwickeln werden. Paderborn spielt einfach eiskalten Fußball, auch wie die Dynamo und Dresden, einfach eiskalt 3-0. Die haben die gleiche gemacht, wie sie mit Bremen gemacht haben. Eiskalt auseinandergenommen, das Ding gewonnen. Aber dann, St. Pauli wird eine Rolle spielen, Nürnberg wird eine Rolle spielen, Karlsruhe wird eine Rolle spielen, Bremen dann auch, Darmstadt ist ein Kandidat für eine Rolle, Schalke, Hamburg, Heidenheim ist immer ein Kandidat für irgendeine Rolle, Düsseldorf, weißt du, auf welchem Tabellenplatz ich jetzt gerade war? Platz 12.
Bei Düsseldorf, ne?
Ja, Platz 12.
Vier Punkte, ne?
Ja, und hast den Namen Holstein-Kiel dazwischen schon gelesen? Nein.
Nee.
Also, das wird, diese Liga, das wird noch unsere Köpfe ficken. Und dann habe ich mich mit unserem Gast von der nächsten Woche, da will ich noch nicht erzählen, aber mit dem ein kleines bisschen über die Aufstiegssaison vom VfB Stuttgart unterhalten. Und er meinte zu mir, diese Liga raubt dir halt den letzten Nerv, aber du musst, wenn du eine Sache schaffst, dann kannst du Aufstieg planen. Du musst jedes zweite Spiel gewinnen. Und du musst durchkommen, dass du die anderen Spiele, die du nicht gewinnst, dass sie dich nicht gleich kaputt machen. Und das ist zum Beispiel das, was dem HSV jedes Jahr passiert. Gewinn 2 von 4 Spielen. So, dann spielst du eine Runde im Aufstiegskampf mit.
Ich habe mal ein Beispiel für euch zum Beispiel, mich ein bisschen durchgeklickt. Saison 2017, 18, 29. Spieltag. Ingolstadt auf dem 4. Platz, also knapp davor Relegation zu haben, 41 Punkte. St. Pauli, 15. Platz, 1 vor Relegation. 37 Punkte.
Ja, genau das war's. Genau das war's.
Absoluter Irrsinn.
Und dann spielst du.
Das machen meine Nerven aber auch dann irgendwann nicht mehr mit, ne? Mein lieber Scholli, ey.
Und dann kommen so Sachen wie, dann fährst du im November oder im Februar irgendwie nach Aue oder nach Sandhausen.
Ja. Und Sandhaufen.
Ja, und bei denen geht's um alles. Und dann erwischen die dich einmal auf dem falschen Fuß oder ein Knips da vorne macht ein 1-0 und dann stehen sie mit 10 Leuten im Strafraum. Oh, das wird noch richtig, richtig schmerzhaft.
Ja, also ich glaube, um vielleicht nochmal kurz den Schwenk zum Samstagspiel gegen Düsseldorf zu gehen, ich glaube, dass, gut, das ist auch keine Zweitliga-Erkenntnis, aber ich glaube, dass am Ende die Defensive halt auch entscheidend wird. Ne? Also zumindest in unserem Fall. Ich habe jetzt mal mit der Ausnahme der zweiten Halbzeit gegen Regensburg, habe ich bisher in jedem Spiel gesehen, dass die Schalker Offensive, wie sie da ist, und da läuft sicherlich noch nicht alles perfekt, besonders nicht im Zusammenspiel zwischen den beiden wirklichen Stürmern, dann Terodde und Bülter und dem restlichen Teil der Mannschaft. Da gibt's noch Luft nach oben, aber trotzdem ist das aus meiner Sicht Stand heute schon gut genug, um gegen jeden Gegner in der zweiten Liga Chancen zu kreieren und auch Tore zu schießen. So, das ist schon mal ein Fakt. Hinten, auch jetzt gegen Düsseldorf, ist das immer noch nicht das Gelbe vom Ei. Ne? Also unsere Flügelverteidiger, so stark so ein Ojan auch offensiv ist, defensiv lässt er sich zu leicht und zu einfach überlaufen. Wir haben jetzt Samstag mit diesem, von dem wir von Stuttgart ausgeliehen haben, Chulinov gespielt auf dem rechten Flügel, der offensiv dir sicherlich weiterhelfen kann. Defensiv ist der, also war der richtig lost. Der hat sich da von dem, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, der linke Flügel da von Duisburg, von Düsseldorf, Entschuldigung, der hat mit dem alle Nase lang gemacht, was er wollte. Und dann kamen halt immer die Bälle zurück am 16er oder hoch in Strafraum und dann wurde es halt immer gefährlich. Das hätte auch in eine andere Richtung gehen können, sagen wir mal so. Also Düsseldorf hätte durchaus auch wieder irgendwie 10 Minuten vor Schluss da 2-2 machen können. Da müssen sie ran. Da müssen sie ran und da Stabilität finden. So, mein persönlicher Mann des Spiels war ja natürlich Terodde, aber daneben auch der diesen Man City-Verteidiger, den wir ausgeliehen haben, Ko Itakura. Sehr, sehr großes Potenzial. Also kann ich nachvollziehen, warum der bei Man City unter Vertrag steht. Sehr intelligentes Stellungsspiel, sehr elegant auch für einen Innenverteidiger, sehr kopfballstark, zweikampfstark. Haben wir schon viele von gehabt in der Vergangenheit. Das Problem war immer die Konstanz und vielleicht ist das auch der Grund, warum er von Man City alle Nase lang ausgeliehen wird. Aber ja, vielleicht kriegt er ja eine zweite Liga konstant auf Reihe und dann schauen wir mal, was sich entwickelt. Aber das ist so meine Gedanken gerade zu was auf Schalke los ist. Aber ey, wir haben es gerade gesagt, ne? Wer weiß, was in 4 Monaten ist, in 6 Monaten ist und absolute Reise ins Ungewisse. Kann in alle Richtungen gehen. Für jeden Verein, meiner Meinung nach, fast gerade, außer ein paar Ausnahmen.
Ja, ich habe deshalb auch seit Sekunde 1 wahnsinnig viel Bock auf diese Liga und je mehr du drinsteckst und dich drauf einlässt, wird das immer ein ganz schöner Nervenkampf und so. Und jede Woche, wenn du dir den Spielplan anguckst und das muss ich jetzt nicht machen, also, aber ist egal, ich habe jetzt eben 12 Namen aufgezählt, ne? Und egal, wann du gegen wen von denen spielst, es ist immer Treff an der falschen Situation auf oder richtigen Situation auf Holstein Kiel, dann haust du sie weg, treff in 4 Wochen auf die, dann ist Fiete Arp aber richtig heiß geschossen und dann macht der die 2 Tore und du verlierst das Ding 3-2 oder so. Also Düsseldorf hat richtig wehgetan gegen Bremen und auch ihr habt, das war ein richtig harter Kampf. So. Und jetzt haben sie aber auch Bremen und Schalke hinter sich. Jetzt lasst sie mal die anderen Punkte gewinnen, dann sind die auch im Rennen. So, das wird, also ich hab Bock drauf. Aber.
Du musst eigentlich in jeder dieser 34 Partien musst du eigentlich dich auf ein Spiel auf Augenhöhe einstellen. Punkt. Ja. Egal wie der Gegner heißt, musst du dich drauf einstellen. Und ja, hätte gegen Düsseldorf, wie gesagt, auch auf letzten Meter noch mal in die Hose gehen können. Allerdings, ja, hätte Düsseldorf sich ein, zwei mehr gefangen, hätten sie sich, glaube ich, auch nicht beschweren können. Das war offensiv, für die zweite Liga war das schon sehr schade. Und sag nochmal, wie Terodde den da irgendwie aus dem... Und boah, ich habe mich so geärgert. Ne? Ich habe kurz vorher, wurde einer angestimmt im Stadion. Und der Peter ja gesagt hat, hier bringen wir wieder ein paar Videos mit hier für Instagram. Habe ich natürlich ein paar besondere Momente gefilmt. Und dann war gerade 90. Minute und da war irgendwie Freistoß. Ich habe gedacht, den spielen sie jetzt an der Eckfahne und bringen das irgendwie, versuchen das über die Zeit zu bringen. Und habe dann den, der angestimmt wurde, ich weiß gar nicht mehr, welcher Song das war, irgendwie so ein bisschen gefilmt. Ausgemacht, hingeguckt, Freistoß, Terodde macht diese Brustannahme, das ist schon verdammt stark, ey, ja, ich weiß, ich gerate bei Schalke natürlich in Schwärmen, aber das macht er schon saustark, der Typ, und schmiert ihn dann rein, und da kann ich euch sagen, also in dem Moment war mal ganz kurz kein Unterschied mehr zwischen 25.000 und 60.000 Fans im Stadion zu spüren, also da war richtig Alarm, das habe ich 2 Jahre oder so nicht mehr erlebt, und ja, leider hatte ich das Handy da schon aus, sonst hätten wir einen sehr schönen Moment gehabt für unser Instagram-Game, aber naja, war trotzdem geil.
Dafür hast du es hoffentlich doppelt so doll im Stadion genossen.
Ja, ja, total, total. Ich habe ja noch ein Video dann geschickt, ich habe dann nochmal das Handy angeschmissen und nochmal ein bisschen was mitgenommen. Ich war lauthals dabei bei der Verkündung des Spielstands: Schalke 3, Düsseldorf 0.
Aber stimmt doch gar nicht, stand doch 3-2.
Stand 3-1 und B 0.
Ach ja, stimmt, okay. Du hast aber 2 schöne Überleitungen fürs nächste Thema mir hier mit in den Raum geworfen, die ich beide annehme, denn das eine ist, ich glaube, die Mannschaft, über die wir jetzt reden wollen, denn wir wechseln jetzt in die erste Liga, könnte auch sehr viel Spaß in dieser zweiten Liga haben. Hatten sie auch schon mal in der Vergangenheit. Das kann man soweit ja schon mal betonen. Und das zweite ist, da fühlen sich im Stadion selten 25 wie 60 an. Und wir reden über den Trainer. Peter, wir haben ein kleines Interviewstückchen mitgebracht. So, kannst du mal kurz für uns zusammenfassen, was da passiert ist?
Sehr gerne. Und zwar geht es um die Stimmung beim Hauptstadtverein, beim Hertha BSC Berlin. Ist auch ein sehr großes Stadion, Nico. Also da viel Stimmung reinzubringen mit 20.000, ist auch sehr schwierig. Und da ist die Stimmung nicht so gut. Und zwar rutscht der Trainer da schon so in die Richtung, zu verhandeln und sich so darzustellen und die Schuld bei anderen zu suchen. Macht nicht so viel Spaß beim Zugucken. Klingt so ein bisschen, wie man hat eine sehr schwierige Aufgabe übernommen. Und man hat es aber so gefühlt nicht wirklich besser gemacht. Und da versucht er sich so ein bisschen rauszureden. Macht ihr gerne weiter, wo habt ihr das her? Wie alt ist das?
Ja. Also du hast jetzt gerade Hauptstadtclub gesagt, ich würde das nochmal ergänzen um Big City Club, ja.
Und ich ergänze es um die Nummer 2 in der Stadt.
Sehr böse von dir.
Ja, schöne Grüße an jeden Hertha-Fan. Ich bin Werder Bremen-Fan, ich stehe in der zweiten Liga, ich sollte die Fresse halten, ich weiß. Aber ich rede in vielen Formaten viel über Hertha BSC Berlin. Und ich habe gleich viel Gutes zu sagen, aber legt erstmal los.
Ja? Hast du?
Ja, mach mal weiter.
Okay. Den Big City Club, den werden sie auch nicht mehr los, ne? Auch wenn da kein Fan der Welt von diesem Verein was führen kann, aber den Big City Club, den werde ich in 10 Jahren noch ausreizen, wenn das angebracht ist. Paul Dardai sitzt in einer Pressekonferenz nach dem Bayern-Spiel und sagt so Sätze wie, ja, der Verein sucht ja eh schon seit längerer Zeit einen großen Trainer, ne? Der Paul ist ein kleiner Trainer, ist ein netter Trainer, so, der hat auch nicht viel mit Taktik, und wenn dann ein großer Trainer kommt, dann ist klar, geht der Paul direkt zurück zur U16, ne? Er braucht keine Helikopter und sowas, nee. mit denen er rumfliegen kann.
Ich fühle mich ganz wohl in Berlin, ich lebe hier in einer WG oder was,
genau, hat er? Genau, schöne Wohngemeinschaft mit
schöne den Wohngemeinschaft. Leuten umgeben, im Westen. Paul Dardai lebt in einer WG?
Hat er das echt gesagt?
Das hat er gesagt, ja.
Der hat Wohngemeinschaft gesagt mit netten Leuten.
Ja.
Okay, ja, das war krass, den habe ich überhört. Dann mit netten Leuten und so um sich rum, das habe ich auch verstanden, aber dass das eine WG ist, wusste ich nicht. Und das habe ich mal so ein bisschen gedanklich als Aufhänger genommen, um vielleicht heute mal ein bisschen genauer nicht nur über die Aktion jetzt, sondern generell irgendwie über Hertha BSC mal so ein bisschen zu reden. Und die Zeichen, die du gerade so ein bisschen absehen kannst, wo es diese Saison hingeht. Ich glaube, dass Paul Dardai, auch wenn ich seinen Frust verstehen kann, ja, sich damit jetzt nicht den größten Gefallen getan hat, das so öffentlich auszudrücken, aus zweierlei Gründen, weil ich kann verstehen, dass ihm das schon nicht geschmeckt hat, dass sie damals gesagt haben, wir brauchen jetzt einen großen Trainer, und das haben sie auch wirklich so formuliert, einer, der die Mannschaft jetzt aufs nächste Level bringt, und dann haben sie den, wie hieß der Vogel nochmal, den sie geholt haben, den keiner kannte? Den anderen Kroaten, Bosnier oder was der war? Wie hieß der nochmal? Nico, sag doch jetzt mal.
Ach,
so irrelevant, der war so irrelevant, dass ich seinen Namen schon nicht mehr
weiß. Ja, genau. Oh Gott, ist das gerade unangenehm.
Ja, mir auch.
Wir müssen jetzt ein bisschen schweigend überbrücken, bis Peter das rausgefunden hat.
Ja, Peter googelt gerade im Hintergrund, aber auf jeden Fall.
Klinsmann war es ja nicht, ne?
Nein,
Klinsmann war ja davor.
Nee, danach
so, diesen, jetzt, da, wie hieß er denn? Oh, mein Gott, google mal bitte. So, der Trainer, der nach Pal Dardai kam, so. Dann haben sie Pal Dardai halt gesagt, ne, du bist hier nicht, du kannst die Mannschaft nicht aufs nächste Niveau bringen, oder holen sie da irgendeinen anderen toten Vogel, den kein Arsch kennt, und dann entwickelt sich das Ganze über Monate so hin, dass Hertha auf einmal in der ersten Saison nach Pal Dardai auf einmal abstiegsgefährdet ist, und zwar akut, und dann holen sie ihn zurück und sagen, mach mal hier, helf mal, und du musst jetzt hier was machen, so. Obwohl, das hat sie, glaube ich, über zwei Saisons sogar erstreckt, bis sie ihn dann wieder zurückgeholt haben, da bin ich mir gerade nicht mehr 100% sicher, aber dann holen sie ihn wieder raus aus der U16 und sagen, hier muss man machen, und jetzt hat er die ersten drei Spiele und spielt davon einmal gegen Wolfsburg und einmal gegen Bayern und gewinnt keins der drei Spiele, verliert sogar alle drei, steht gerade mit 0 Punkte da, das ist sicherlich alles ein bisschen unglücklich in dem Startprogramm, da kann ich dir als Schalke ein Lied von singen. Aber A, hätte er die Möglichkeit gehabt, damals zu sagen, wisst ihr was, jetzt könnt ihr mir auch am Arsch lecken, ich bin hier nicht euer Punching Ball, und wenn er gerade mal einen braucht, dann komme ich, und weil den Frust höre ich da raus, und wenn er dann den nächstbesten habt, dann schickt er mich wieder in U16 zurück, zum einen. B, würde ich keinem Menschen, losgelöst von Bundesliga-Trainern, keinen Menschen empfehlen, sich öffentlich hinzustellen, über seinen Job zu reden und sich dabei selber klein zu reden. Also das ist was in meiner Welt gar nicht stattfindet. So, der Paul ist ein kleiner Trainer. Was bist du ein kleiner Hund oder was? Warum redest du selber über dich? So. Also wenn einer an dich selbst glauben sollte, dann doch du. Also was willst du denn jetzt von anderen erwarten? Und deswegen finde ich die Aktion einfach grundsätzlich sehr misslungen, auch wenn ich seinen Frust durchaus nachvollziehen kann. So kann ich definitiv. Und darüber hinaus sehe ich, also spätestens jetzt, erste Parallelen zwischen Hertha BSC und dem Schalke 04 der vergangenen Jahre. Und ich ist jetzt natürlich noch sehr früh, oder bringen wir da auf den Punkt, zu früh, um solche Prognosen zu erstellen, aber es würde mich nicht wundern, wenn Hertha auch jetzt mit irgendeinem neuen Stürmer, den sie da geholt haben, und dann auch, wenn sie irgendeinen Blöden finden, der sich da bereit erklärt, da den großen Trainer zu spielen, und wenn das nach 4 Spielen nicht klappt, ist er schon wieder der Arsch. Selbst wenn sie einen finden, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Hertha diese Saison zumindest mal sehr viel und akut mit dem Abstieg zu tun haben wird und den dann eventuell letzten Endes auch antreten muss.
Könnte ich mir gut vorstellen. Aber dass der Verein noch an dem Trainer hängt, der, was hat er gemacht, letzten 9 oder 10 Spielen nur eine Niederlage, also den Verein, der doch noch vom Abstieg gerettet hat, dass da noch so eine gewisse Verbundenheit besteht, dass man den noch einen Ticken länger halten würde als vielleicht ein Trainer, der es nicht verbracht hat in der Saison davor. Wie vernünftig findest du das? Oder kannst du nachvollziehen?
Also ich finde Pal Dardai keinen kleinen Trainer. Ne? Finde ich nicht. Ich finde Pal Dardai keinen kleinen Trainer. Er ist sicherlich auch nicht Pep Guardiola, aber der hat in seiner ersten Amtszeit bei Hertha BSC Berlin schon bewiesen, dass er durchaus erfolgreich eine Mannschaft trainieren kann. Ne? Also das glaube ich durchaus schon. Und auch wenn er nicht der Taktikfuchs aller, hier, wie gerade schon gesagt, ne, Tuchel oder Guardiola oder so ist, geht es ja am Ende auch um Führungsqualitäten. Und ich glaube, die hat er durchaus. Und ich glaube auch, dass er einen etwas besser bezahlten Kader auf dem Niveau ansprechen kann, dass die Spieler ihm folgen und ihn verstehen. Von daher hätte ich ihn den Job auch erstmal in der neuen Saison machen lassen können. Und ja, wenn sie jetzt dauerhaft ohne Erfolg bleiben in der neuen Saison, dann hat das sicherlich auch mit ihm zu tun, gar keine Frage. Aber nochmal, ich möchte jetzt hier mal kurz heranführen, dass zwei der ersten drei Gegner, Wolfsburg, die gerade auch mal eben Leipzig relativ imposant geschlagen haben, auch wenn es im Ergebnis nur 1-0 war, und Bayern München waren, dass dann schon sowas mal passieren kann, dummerweise, dass du nach 3 Spielen mit 0 Punkte dastehst. Ne? So, aber was jetzt dann drumherum passiert, das ist derselbe Driss, den sie auf Schalke gemacht haben letzte Saison. Das war abzusehen, dass wir aus den ersten 5 Spielen nichts Großartiges holen. So. Aber trotzdem hast du dann die erste Krise. So, und da musst du dann jetzt auch irgendwie mal, aber auch nicht nur das drumherum und das Umfeld und die Medien, sondern auch Spieler, Trainer, Mannschaft und alle im Vorstand und wie sie da alle sitzen, alle mal einen kühlen Kopf bewahren. Und das macht Pardada gerade selber auch nicht. Und das ist ein Problem.
Ich glaube auch einfach, weil er dann am Ende ein Typ ist, der das Herz auf der Zunge trägt und im Zweifel 0,0 zu verlieren hat, wie er schon selber gesagt hat. Er braucht keinen Helikopter, dann geht er halt einfach wieder und ist sich dann, glaube ich, auch seines eigenen Stolzes oder seiner eigenen, so dieses Ehrgefühls wichtiger als an dem Stuhl hängen zu bleiben. Dann geht er halt wieder nach Hause.
Dann geh. Dann laber nicht, dann geh.
Ja, ich glaub aber dann auch irgendwie moralisch der Verantwortung der Mannschaft gegenüber, weil die kannst ja auch einfach nicht so über den Jordan schmeißen. Also ich kann das schon verstehen. Ich kann auch den Frust verstehen, ich kann auch die Art und Weise verstehen. Es ist aber auch wie gemacht, weil er weiß, es ist ja eh nur auf Zeit. Also er geht ja irgendwann. Und
ja, aber dann mach er nicht. Wenn du das eh von vornherein weißt, das ist nur auf Zeit und ich bin hier Notnagel, dann mach es entweder nicht oder aber mach es aber halt deine Schnauze.
Ja, aber warum? Warum nicht einfach mal ansprechen, was falsch läuft? Wenn es der Verein ist, den du seit 35 Jahren begleitest, den du über alles liebst und von dem du genau das, was du siehst, sehen ja, und auch in den Abstieg gehst, damit helfen kannst, wenn du ein Mikrofon vor der Nase hast und in deiner Pressekonferenz darauf hinweisen kannst, was in diesem Verein falsch läuft.
Also bist du der Meinung, dass das weitergeholfen hat, was er da gemacht hat?
Ich glaube ja.
Das ist ein sehr romantischer Gedanke, den teile ich
nicht. Nee, das ist kein romantischer Gedanke. Das ist ein sehr kontroverser Gedanke, weil das zu unheimlich viel Aufruhr sorgen wird. Da wird auch unheimlich viel Probleme werden dadurch bestimmt entstehen. Und die Mannschaft wird deshalb jetzt vielleicht das nächste Spiel gewinnen, vielleicht auch nicht. Aber Paul Dardai wird trotzdem nicht der Trainer sein, der in 10 Wochen da sitzt. Egal, wie die Mannschaft in den nächsten Wochen spielen wird. Das sehe ich alles da drin. Wenn es aber dazu führt, dass die Verantwortlichen aufgrund dessen, was jetzt ebenso wie Big City Club da in den Medien öffentlich gesagt wurde über die Strukturen im Verein, ist das die einzige Chance, wie du darauf hinweisen kannst. Weil wenn du ihm, wenn er nichts gesagt hätte, ich versuche mich nur in ihn hineinzuversetzen. Wenn er nichts gesagt hätte, hätte niemand darüber gesprochen. Dann hätte es von außen wieder jemand gegeben, der einen Artikel darüber schreibt. Intern hätten sich aber alle gesagt, das ist hier alles Quatsch, wir machen das hier schon richtig.
Ja, also ich bin da komplett anderer Meinung. Ja, ansprechen, klar, gar keine Frage, aber dein Internet gehört nicht in eine Pressekonferenz. Zum einen, weil B, den Schuh hat er sich selber ausgesucht und das Einzige, was das jetzt auf jeden Fall mal verursacht hat, ist Unruhe und das ist das, was sie gerade, glaube ich, am wenigsten gebrauchen können. Wie gerade schon gesagt, da muss jetzt mal ein kühler Kopf her, da muss ich jetzt mal auf die Trainingsarbeit konzentrieren und gucken, dass er am Wochenende ein besseres Spiel ablieferst als die letzten drei und dann hast du den ersten Schritt gemacht. Da er das intern sogar ansprechen muss aus meiner Sicht, so absolut, aber das gehört nicht in eine Pressekonferenz, also das hilft ja keinem weiter. Das ist ein sehr schöner Gedanke, den du da fortfolgst, aber den teile ich null.
Apropos Unruhe, ich habe hier noch einmal kurz die Trainerliste bei Berlin, die ja gar nicht so kurz ist. Ja,
wie heißt er denn jetzt?
Du meinst wahrscheinlich...
Ante Čović. Aber brauchen wir einen großen Trainer, der die Mannschaft aufs, sorry, dass ich lache, aber der die Mannschaft aufs nächste Niveau und in europäischen Wettbewerb bringt und da kommt Ante Čović und alle so, Bruder, wer?
Nee, das war dann ja Jürgen Klinsmann, der sie aufs nächste Niveau bringen sollte. Ante Čović war glaube ich noch nicht der Supertrainer, der kommt.
Beide 4 Monate da gewesen.
Ja, genau.
Aber Klinsmann war doch, nach Čović, ja, sag ich doch. Ja, genau. Auf Dardai folgte Čović.
Ja, genau.
Ja, das war der große Trainer, der die Mannschaft aufs nächste Niveau heben wollte. Und Klinsmann ist dann aus dem Aufsichtsrat eingesprungen. Und hat dann mal eine ausführliche Analyse über die Mehrwerte der über die Mehrwerte des Hertha BSC-Kaders öffentlich kurz irgendwie. Wahnsinnsstory. Ja. Also nochmal, die Parallelen zu Schalke sind aus meiner Sicht nicht mehr von der Hand zu weisen. Und für mich ist Hertha genauso wie Schalke und Bremen und so viele andere ein Erstligaverein. Die gehören in der ersten Liga. Sind sie jetzt der Big City Club, der da um eine Meisterschaft mitspielen muss? Das ist totaler Quatsch. Und der hat ja noch darüber hinausgehend gesagt, dass Anspruch und Realität auf Hertha sehr weit auseinandergehen. Und damit hat er aus meiner Sicht recht. Eine weitere Parallele zu Schalke. Zum Schalke der letzten Jahre.
Ah, wird interessant. Ich lese gerade nebenbei so ein kleines Artikel, der auch die sportlichen Defizite gerade so aufführt. Das ist Führungsspieler fehlen. Der das werden sollte, war zum Beispiel Prinz Boateng, der ist aber die ganze Zeit verletzt.
Ja, ist er.
Keine schnellen Flügel. Luke Bakio übrigens jetzt auch verkauft, ne? Der spielt ja Champions League.
Ich glaube, verliehen, oder?
Ja, verliehen, aber spielt ja Champions League. Und fehlender Kampfgeist, schwache Zweikampfwerte. Also, es wird ganz interessant. So. Ja. Und wahrscheinlich riecht alles nach Abstiegskampf, wir werden es nicht ganz gewahr. Was sie aber definitiv nicht sein werden oder im Kader haben werden, sind Spieler, die du oder ich, also du noch viel weniger als ich, uns bei FIFA Ultimate Team von EA bei FIFA 22 kaufen werden.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Ne. Und an dieser Stelle möchten wir uns natürlich als erstes wieder bedanken bei unserem Partner für die komplette Saison, und zwar
EA Sports. It's in the game.
Und eigentlich warten wir, ja, ach so, Entschuldigung, sehr, hat gut gemacht, Es war so sehr gutes Niveau, deswegen habe ich nicht mehr darauf reagiert. Es war, fühlte sich ja, irgendwie gut. Eigentlich warten, sitzen wir auch nur hier und warten, ne? Denn es sind noch knapp 4 Wochen. Die werden wir hier noch ein bisschen durchhalten. Ich kann auch euch hier wieder den Hinweis und den Tipp geben. Ihr könnt ja nochmal auch über Peter mit uns nochmal in Kontakt kommen und mal überlegen, ob es noch FIFA-Themen, die wir zu 21 noch durchgehen müssen, ob es noch Fragen gibt, ob ihr Easter Eggs gefunden habt, die Pillow nochmal kurz erklären soll, weil ihr irgendwas über eine dreifache Tastenkombination herausgefunden habt, wo Pillow uns erklären kann, warum das so ist. Wenn dem so der ist, dann kann ich ansonsten nur weiterhin meine Voraussagen darauf treffen. Und das ist ganz schön. Ich hatte nämlich am Freitag ein Meeting mit meinem Team und wir haben so ein bisschen den Backspin FIFA Liga geplant. Und ich sag's, bitte. Hast du ab Januar was vor?
Ja.
Ach, schade. Muss ich noch mehr versuchen, Peter? Was meinst du, kriegen wir noch? Oder?
Haben wir noch ein paar Monate Zeit.
Also. Ja, okay, alles klar. Kriege ich irgendwann
was? Ich muss aber jetzt irgendwie hier nochmal, bevor FIFA 22 rauskommt, nochmal die Ehrenrunde, die letzte Weekend League für FIFA 21 spielen. Da muss ich jetzt im September noch irgendwie mal einbauen. Muss ich mal gucken. Ich glaube, eventuell sogar schon. Dieses Wochenende? Ich weiß nicht. Nee, keine Ahnung. Irgendwie muss ich das noch reinquetschen. Das gehört sich so.
Wäre ganz schön. Dann kannst du auf jeden Fall auch einen sehr ausführlichen Bericht darüber hier mit in den Podcast bringen. Da würde ich mich sehr drüber freuen.
Das Ziel ist ganz klar Gold 1. Die 20 Siege müssen fallen. Jetzt zwei, drei Wochen vor Ende, da spielt eh keiner mehr. Da sind nur noch Fische unterwegs. Nicht nur, aber mehr Fische als zu Beginn eines FIFAs oder in der Mitte. Von daher, schauen wir mal, was daraus wird. Weil jetzt habe ich da mein mega krankes Mutantenteam, womit wir auch letztens zusammengespielt haben, als ich in Hamburg war, und habe damit in eine Weekend League gespielt.
Das war lustig. Die Erfahrung kann ich noch erzählen. Wir beide haben zusammengespielt, ne? Was waren das nochmal hier, Dings, die, wie heißt Division Rivals. Ja, Division Rivals. Es war ehrlicherweise ganz lustig. Wir haben so 2, 3 Spiele gebraucht, immer waren wir drin, haben ein bisschen gezaubert.
Ja, absolut, absolut. Ja. Wir haben defensiv haben wir hat die Abstimmung noch nicht so ganz funktioniert, deswegen haben wir, glaube 2 von 3 Spielen verloren, genau, und das dritte hatten wir gewonnen. Kommunikation hat ein bisschen gefehlt, ne? Aber ansonsten war, also das, was funktioniert hat, hat ohne große Kommunikation funktioniert und das sah schon teilweise echt ganz gut aus.
Muss ich auch sagen. Hat sich gut angefühlt. Wer weiß, vielleicht ist da noch eine Karriere drin für uns beide. Wir finden es raus.
War wohlgemerkt erste Division 1, ne? Erste Liga in Division Rivals. Ja. Also da haben wir nicht gegen Schwänze gespielt.
Und also, und Real Talk, das ist das, wo ich normalerweise nicht spiele. Und dafür haben wir es, glaube ich, ganz gut gemacht. Wir waren also, pass auf, Überleitung auf Champions League-Niveau. Denn darüber wollen wir heute in unserem internationalen Teil sprechen. Denn müssen wir uns das so vorstellen, in der Aufzeichnung, die wir dann immer hier gemeinsam machen, sind wir jetzt zu dritt und normalerweise ist Peter immer der Fachmann mit dem Laptop auf dem Schoß und Pillow hat, ich weiß nicht, ob du überhaupt irgendeinen Monitor vor dir hast, wo du mal was nachlesen kannst? Nee, ne?
Nee. Voll vorbereitet.
Das heißt, wir machen das jetzt einfach mal so, weil wir das mit euch mal machen wollen. Gemeinsam. Peter wird jetzt jede Gruppe der Champions League einmal vorlesen. Alle 4 Teams pro Gruppe. Und ich würde sagen, Pillow, wir beide machen einfach einen Schnelldurchlauf, indem wir mal kurz erzählen, was wir glauben, wer in dieser Gruppe wo einläuft und warum. Und das machen wir jetzt auch schnell.
Okay.
Also, bist du soweit, Peter?
Fang an. Kriegen wir hin. Okay.
Gruppe A.
Wir starten mit Gruppe A. Da wirst du auch direkt wahrscheinlich mit der Gruppe vom längsten drüber reden. Angeführt vom Topfavoriten FC Brügge, dann noch dabei Man City, PSG und RB Leipzig.
Die armen Leipziger, ey.
Das ist eine Gruppe, alter Schwede. Okay, ich fange an, tut mir leid, Leipzig, aber das wird PSG vor City, Leipzig, Brügge.
Ja, ich sag, das wird... Ja, nee, Leipzig, nee. Wenn jetzt noch Nagelsmann da wäre und Sabitzer noch da wäre und aber so jetzt die ersten Eindrücke von dem neuen, in Anführungsstrichen, Leipzig, fand ich jetzt auch nicht mehr so stark wie in den letzten 2 Saisons. Von daher glaube ich auch, erste und zweite macht City und PSG untereinander aus und Leipzig landet in der Euroleague.
Das wird aber dann ist auch nicht schlecht so. Zweite Gruppe, Gruppe B?
Gruppe B. Milan, Atletico Madrid, Liverpool, FC Porto. Wer kommt weiter?
Das ist...
Nochmal, sorry. AC Mailand oder Inter Milano?
Milan.
Milan.
Also Inter.
Nee, AC Milan.
Okay, AC Milan.
Atletico Madrid, Liverpool, Porto.
Das ist eine geile Gruppe.
Ja, Liverpool 1. Ja, dann Atletico oder AC, ne?
Unterschätzt mir Porto nicht. Das ist eine Gruppe, in der kann ich es nicht sagen. Ich glaube, pass mal auf, ich lege mich fest, Atletico 1, Liverpool 2, Porto 3, Milan 4.
Oh, das ist aber sehr hart in Richtung Milan. Ne? Ich würde sagen, Liverpool 1. Atletico 2, Milan 3, Porto 4.
Gucken. Gruppe C.
Gruppe C.
Ich bin heiß, komm, mach.
Ajax
mach.
Amsterdam, Beşiktaş Istanbul, BVB oder Sporting?
Da Haaland offensichtlich nicht wechselt, ganz klar BVB vorne. Ajax, wer war noch dabei? Wer ist die zweite Mannschaft? Ajax,
Sporting und Lissabon.
Und?
Beşiktaş Istanbul.
Beşiktaş, genau. Ich glaube, Beşiktaş wird keine Rolle spielen. Nee. Sporting, nee. Also dann ist es auch Dortmund, Ajax, Sporting, Beşiktaş.
Ja, würde ich auch sagen.
Gruppe D. Jetzt die Inter aus Mailand, Real Madrid, Donetsk und Sheriff. Das ist aus England, richtig?
Hat Sheriff? Ne, du meinst die Dynamo Zagreb aus Champions League Quali rausgehauen haben.
Ach krass.
Die haben es geschafft, ja?
Ja, sehr. Das ist, frag mich nicht mehr, aus welchem Land die kommen, aber ich weiß nicht, ob ihr euch noch an meinen guten Freund Albin erinnert, der in der letzten Podcast-Saison, glaube ich, mich dazu aufgefordert hat, mal mehr über Dynamo Zagreb zu reden, weil die so abgesahnt haben oder so ein starkes Spiel hatten. Vielleicht war das auch in der ersten Staffel, weiß ich gar nicht mehr. Der hat mir geschrieben, dass Zagreb dagegen, so, ich kriege den Namen der Mannschaft nicht hin. Sag mal, wie die richtig heißen.
Der Sheriff Tiraspol.
Das habe ich ja verpasst. Wie geil ist das denn, Alter?
Der hat geschrieben, wir sind gegen eine Mannschaft rausgeflogen, die Sheriff heißt.
Ja, genau.
mit so Moldau. Smiley. Moldau, genau.
Die habe ich bei der Auslosung auch gegoogelt, weiß ich noch.
Krass, so, und Alter.
Jetzt bitte nochmal die Gruppe. Jetzt habe ich mich so auf die konzentriert. Also Sheriff Tiraspol.
Inter Mailand, Real Madrid und Schachter Donetsk.
Ja, es muss Real und Inter, alles andere wäre eine Überraschung.
Ja,
Donetsk ist eine seit einem Jahrzehnt etablierte Champions-League-Mannschaft, mit der du immer rechnen musst. Deswegen könnte ich mir die auch auf 2 vorstellen, aber wenn ich jetzt tippen müsste oder sogar Geld tippen müsste, dann Real, Inter, Donetsk und Sheriff, wir schicken Zagreb nach Hause.
Ja, ich würde sagen, Real, klar, obwohl Mbappé nicht kommt, die Verhandlungen abgebrochen, habe ich gerade gelesen. Also da mal gucken. Dann aber
Gruppe
nicht Inter, weil Inter nämlich, gelesen habe, dass ja schon ziemlich viel Tafel selber von der Meisterschaft verkauft werden muss, die ganze Mannschaft im Umbruch.
Ja, ist richtig.
Insofern denke ich, dass die Probleme kriegen werden und Schachtar Donetsk ist halt einfach immer eine Mannschaft, die wird, ich habe keine Ahnung, wer da im Kader steht, aber da stehen vorne 4 pfeilschnelle Brasilianer und die werden eine Hütte mehr machen als Inter und werden deshalb Zweiter. Entschuldigung, Sheriff, dass ich nicht mal über dich rede. Nächste Gruppe.
Gruppe E, FC Bayern München, FC Barcelona, Benfica aus Lissabon und FC Dynamo Kiew.
Ja, Bayern-Barca.
Ja, und ich glaube auch Bayern-Barca, genau. Ich glaube, Benfica könnte nur ein bisschen ärgern, aber auf internationaler Ebene ja irgendwie noch, also nicht Bayern, das kriegen sie, glaube ich, nicht hin.
Nein.
Und für Kiew ist es zu warm in den meisten Regionen.
Ja. Bayern-Barca, Benfica, Kiew.
Ja, genau.
Gruppe G.
Benfica dann mit super Chancen in der Euroleague. Gruppe F müsste jetzt kommen.
Gruppe F kommt jetzt.
Ja. Villarreal, Man U, Atalanta und die Young Boys aus Bern.
Bei Young Boys Bern weiß ich ja nicht, was Trainerweggang und sowas alles bedeutet. Ne? Also ich hoffe, die fallen nicht auseinander, sonst könnte das richtig spannend werden. Aber eigentlich sind da auch Man U und Atalanta die beiden klaren Favoriten. Villarreal kann ich nicht einschätzen. Das ist immer so, also...
Ja, ich unterschätze mir spanische Mannschaften nicht. Ne?
Also nee, tue ich nicht, deswegen sage ich, ich kann grade, mich nicht einschätzen.
Ja, genau. Gerade die Sevillas und Villarreals und Valencias dieser Welt, wenn die mal in so einem Wettbewerb angekommen sind, dann haben die meistens nie die ganz großen Namen, aber das sind grundsolide Mannschaften, die dann da spielen und gut möglich, dass die Atalanta auf dem zweiten Platz nochmal gefährlich werden können, aber Man U, ja, erst recht jetzt mit CR7, was ich übrigens dann am Ende, auch wenn er nicht nach Schalke gekommen ist, auch schon doch eine geile Geschichte finde, dass er jetzt wieder da ist, also das ist schon ein bisschen, bisschen Nostalgie auch mit verbunden, finde ich geil und deswegen Man U 1, Villarreal 2, Atalanta 3 und wer war da? Kiew auf 4.
Young Boys. Aber ich finde das Villarreal, Atalanta finde ich spannend und Young Boys kann in der Gruppe ärgern und deswegen macht das ganz spannend. Ich habe schon mal eben geguckt und die nächste Gruppe ist eine Frechheit, aber erzähl mal.
Gruppe G. Angeführt vom französischen Meister Lille, dann noch Sevilla, Salzburg und Wolfsburg.
Ja. Ey, man muss mal Sevilla, sagen, Lille. Wolfsburg. Lille hat am vierten Spieltag den ersten Sieg geholt, ne? Also der Meisterschein ist weg. Salzburg, ich sag mal Wolfsburg, Sevilla, Salzburg, Lille.
Ja, ich glaube, dass Sevilla der absolute Topfavorit ist, obwohl die Wolfsburger, muss man echt lassen, und ja, ist jetzt ein bisschen zu eng von der Zeit her für diese Folge, aber ich glaube, ihr habt mir den Marc van Bommel ordentlich getäuscht. Aber kommen wir in der nächsten Folge vielleicht nochmal zu. Trotzdem Sevilla 1, Wolfsburg 2, was ist dann Salzburg und?
Lille.
Lille, genau, Lille. Ja, französischen Meister auf 4 ist auch schwierig, na, aber ja, sagen wir mal, Sevilla und Wolfsburg kommen weiter, wäre jetzt so mein Tipp. Aber ist halt auch viel möglich, ne? Ist viel drin in der Gruppe.
Ja, spannend.
Kommen wir zur letzten Gruppe, Gruppe H, Chelsea, Juventus, Zenit und Malmö.
Spielt Rosenberg noch bei Malmö eigentlich?
Kann was geben, oder?
Boah, ich weiß, zuletzt vor 3 Jahren habe ich mal geguckt und hatte sogar ein Tor geschossen an dem Spieltag. Aber ich prüfe es für dich.
Das wäre nämlich, das wäre noch so mein kleiner alter Werder-Held, ja, ne? Komm, aus den guten Zeiten.
Die beiden, die da, die gesagt hast, ich habe schon wieder vergessen, wer über die guten Sohn
interessant ja, aber ist. Klar, die beiden kommen weiter. Chelsea, Juventus, aber Jube. Ich glaube, Zenit könnte wahrscheinlich eher als Malmö. Obwohl es mal lustig wäre, wenn Malmö mal Dritter wird oder sowas alles.
Ohne naja. Rosenbergs Tore, aber der spielt da nicht mehr.
Schade.
Gut, meine lieben Freunde, wir sind 3 Minuten vor unserem Zeitziel, was wir bisher noch nicht einmal gerissen haben.
Und deswegen machen wir jetzt, reiß ich mal ein kleines bisschen zusammen. Ist wieder Hähnchen auf dem Grill oder was?
Ja, das auch, aber ich will das Zeitziel nicht reißen. Haben wir fest vorgenommen für diese Staffel.
Ja, sehr gut, alles klar. Für euch da draußen heißt es, Pillow möchte euch nicht mehr Minuten geben, als ihr verdient.
Richtig.
Wir haben noch 2 Kleinigkeiten, die Peter noch mal ganz kurz mit erzählen kann, denn wir haben eine traurige Nachricht vom Platz, die wir trotzdem einmal erzählen wollen.
Womit fangen wir aus dramaturgischer Sicht besser an? Traurig
mit der
oder
traurigen.
Gut? Dann machst du das gerne. Du hast da.
Wolf-Dieter Poschmann ist verstorben und für mich eine der prägendsten Stimmen und Persönlichkeiten, mit denen ich im Prinzip mein ganzes Sportleben im ZDF miterlebt habe. Und ich war auch ein bisschen schockiert, als ich gesehen habe, wie jung er war und ich auch noch nicht auf die Schnelle herausfinden konnte, woran er verstorben ist. Aber es ist irgendwie so ein Gefühl von verdammt, die Einschläge kommen näher. Und deshalb war es mir wichtig, dass wir es zumindest einmal erwähnt haben. 70 Jahre ist er geworden.
Ja, habe ich nicht viel hinzuzufügen. Auch für mich einer der ganz Großen in der Gilde. Und da fällt mir mal ganz kurz am Rande ein, dass wir, glaube ich, in der Woche, wo Gerd Müller gestorben ist, nicht über Gerd Müller gesprochen haben. Schickt sich natürlich auch nicht, ne? Weil müssen wir nie drüber reden. Also für mich einer der Größten, wenn nicht der größte Stürmer. Auch weil, ja, ich weiß, andere Zeit und anderer Fußball und so, aber trotzdem einer, der ja nicht nur Bayern München Fans über Generationen inspiriert hat und ja, Riesenverlust natürlich, sehr, sehr tragisch und ja, dann vielleicht auch nochmal mit reingenommen. Ja, Punkt.
Ja, definitiv. Müssen erwähnt werden.
Dann haben wir noch eine positive Nachricht, um das hier Ganze zu beenden. Und zwar in der ersten Pokalrunde des DFB-Pokal spielte der Regionalligist, also Regionalliga Nordost, erst FC Lok Leipzig gegen Bayer Leverkusen, hat 0-3 verloren. Klingt deutlicher, als es war. War ein ansichtliches Spiel aus Sicht des Leipziger Vereins. Und das Schöne folgte dann danach. Die beiden haben gespielt vor knapp über 6.000 Zuschauern. Und Bayer Leverkusen hat sich darauf dann verständigt, oder die Verantwortlichen von beiden Vereinen auch verständigt, dass die Einnahmen dem ersten FC Lokomotive Leipzig zugutekommen, weil eben vor allem kleine Vereine unter der Corona-Spielumständen noch stärker leiden mussten. geht um eine höhere fünfstellige Summe, ist auch komplett egal, genau wie viel, wurde auch nicht kommuniziert. Aber das wäre eine schöne Geste. Beide Vereine hat danach bedankt für das tolle Spiel. Und eben der kleinere Verein konnte noch ein bisschen was tun, um fehlende Einnahmen auszugleichen.
Schöne Geste. Habe ich mich auch sehr gefreut, dass ich das gehört habe.
Ja.
Und damit ist sie vorbei, diese Folge Wichtiges auf dem Platz. Wir haben es fast geschafft oder ungefähr eine Stunde wird es gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ich hoffe, ihr werdet jetzt Peter diese Woche mit allen möglichen bombardieren und beantwortet in der Insta-Story die Frage, die ich euch gestellt habe bezüglich der Hochzeit von Pillow. Die Antwort darauf gibt es nächste Woche. Bis dahin, macht's gut bei Wichtiges auf dem Platz. Ciao.
Ja, rein, ciao.